Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich darf Sie herzlich begrüßen. Gut, dass wir noch 5 Minuten gewartet haben. Hat sich ja noch ordentlich gefüllt mit der Mädchenriege. Wir stellen das neue Buch von Alan Shapiro vor, was er zusammen mit Marion Diegel und Irmi Wachenhof von der Folkwang-Universität der Künste in Essen herausgegeben und geschrieben hat. Es ist ein Buch, so wie ich es verstehe, über die Gestaltung, über transdisziplinäre Gestaltung, aber damit auch über die Produktion von Wissen, von Erkenntnis, transdisziplinäre Gestaltung ist eine neue Erkenntnisform, so verstehe ich das. Und deshalb werden wir uns über diesen Begriff verständigen, oder wird uns Herr Shapiro über diesen Begriff Auskunft geben. Und dann wollen wir eigentlich zu einer Lesung, oder möchte er gerne lesen. Die zweite Frage, die ich an die Frage nach der transdisziplinären Gestaltung anschließen werde, ist die nach dem Zusammenhang von Medientheorie, Science Fiction und französischer Philosophie. Das werden wir versuchen, in einer halben Stunde zu schaffen. Was ist transdisziplinäre Gestaltung?
Jetzt? Ja, das funktioniert. Okay. Ich bin Amerikaner, ich wohne seit 20 Jahren ungefähr in Europa und seit 8 Jahren unterrichte ich an Kunst- und Gestaltungshochschulen in Deutschland, Italien und in der Schweiz. Als ich jung war, habe ich Philosophie, Literatur, Soziologie studiert. Später bin ich Informatiker, Programmierer geworden. Also meine ganze Biografie ist sehr interdisziplinär, transdisziplinär. Und als Geisteswissenschaftler, als Medientheoretiker, ich finde, dass Geisteswissenschaftler, die sich mit neuen Technologien und neuen Medien sich beschäftigen, es fehlt etwas. Also ich habe selber 20 Jahre Erfahrung als Programmierer und ich kenne die Technologie von innen und die Debatten und akademische Forschung in den Geisteswissenschaften über neue Medien und neue Technik. Es fehlt diese direkte Erfahrung. In den letzten 5 Jahren habe ich in Offenbach und dann an der Folkwang-Uni in Essen als Gastprofessor Design unterrichtet und ich finde etwas problematisch an diese deutsche Gestaltungsunis ist die Trennung zwischen sogenannte Theorie und sogenannte Praxis. Es wird immer wichtiger, dass Designstudenten Ideen und Theorie haben. In der Vergangenheit war Gestaltung sehr praxisorientiert, aber wir leben in dieser technologieintensiven Gesellschaft. Man ist an der Grenze zwischen gesellschaftskritischen Fragen und konstruktiv, positiv, etwas pragmatisch, utopistisch zu designen, die gesellschaftskritische Einstellung als Komponente beinhaltet. Aber der Fehler ist praktisch, also die Studenten brauchen Kurse, wo die eine rein wissenschaftliche Bildung bekommen, Kurse in Kunstgeschichte und Philosophie, aber das ist nicht ausreichend, dass diese Kurse und Curriculum eins und eins direkt aus den großen geisteswissenschaftlichen deutschen Universitäten genommen werden. Es sollte explizit bewusst eine Reflexion über die Frage, wie sollen Ideen aus den Geistes- und Sozial- und Naturwissenschaft als Input für Designprojekte, das Curriculum soll explizit neu gestaltet werden für diese Kunst- und Gestaltungshochschulen. Man soll hybrid an der Grenze zwischen Ideen und praktische Designprojekte unterrichten. Und das versuche ich zu machen und es gibt ein Masters-Programm an der Folkborn-Uni mit 40 Studenten und ich hatte in meinem Kurs 1,5 Jahre lang 25 Studenten und wir haben auch ein Schreibseminar gemacht, die haben Ideen entwickelt und daraus entstand dieses Buch. Ein Drittel von dem Buch sind Beiträge, Aufsätze von den Studenten, ein Drittel habe ich selber geschrieben, ein Drittel sind andere Freunde und Kollegen von mir, die auch an der Sache sind.
Aber ist transdisziplinäres Design, ist das jetzt ein Curriculum oder ein neues Curriculum an der Folkwang-Universität oder verbirgt sich mehr hinter dem Begriff? Ist das eine Methodensammlung oder... Also außer, dass jetzt verschiedene Disziplinen zusammengeführt werden in einen Kurs. Also wie muss man sich das vorstellen? Was passiert in einem Kurs? Oder dass ein Buch gemeinsam geschrieben wird, ist das schon eine Realisierung, eine Praxis, eine transdisziplinäre Praxis, Gestaltungspraxis?
Ja, also das sind die Erkenntnis, dass um Designprojekte zu realisieren, ob das im Bereich Architektur ist oder Filme oder interaktives Medien, dass die Studenten Forschung machen in den Geisteswissenschaften und aus Philosophie und Medientheorie und Kunstgeschichte und Soziologie, Wahrnehmungstheorie, Ideen als Input zu ihren Designprojekten haben. Und das ist ein ganzes Masters-Curriculum an der Folkwang-Uni seit 3 Jahren.
Also ist transdisziplinäres Design ein pädagogisches Konzept oder mehr als das?
Ich glaube, das ist ein pädagogisches Konzept vor allem, weil jeder Student muss, er oder sie muss selber entscheiden, was für eine zukünftige Karriere die dann mit dieser Bildung machen werden. Mhm. So, wir gucken auch in der Vergangenheit, in der Vorgeschichte, die Situationisten haben mich sehr geprägt. Die haben auch in den 50er und 60er Jahren schon gesagt, die Kunst soll raus aus dieser separaten Sphäre der Kreativität. Also das sind Studenten, die Geld verdienen, ist für die nicht die Hauptsache. Die wollen eine Intervention in der Gesellschaft machen. Die nehmen wahr, dass... Also die wollen, was Arbeit ist, transformieren. Die wollen die Kreativität und das Denken aus der rein separaten Sphäre der Kunst und der Akademie in der Gesellschaft hineinbringen. Das heißt, es geht um die gesellschaftliche, kulturelle Aspekte der Gestaltung. Die Gesellschaft an sich so gestaltet werden.
Ist das?
Da gibt es eine Tradition. Ich denke, dieser Begriff transdisziplinäre Gestaltung, ja, ist ein schöner Begriff, aber was wir machen, hat Verbindungen mit schon bestehenden Traditionen.
Ist das dieses, ich habe mich gefragt, was ist der Unterschied zu
interdisziplinär? Für mich heißt, dass aus der Kombination Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Monodisziplinen wird neues Wissen ergeben. Interdisziplinär ist nur Kooperation, Zusammenarbeit, gemeinsame Projekte zwischen Menschen aus verschiedenen Disziplinen. Transdisziplinär ist das ehrgeiziges Ziel, dass also wir haben ein Wissenssystem, bestehende Klassifizierungssystem, ja, wie das Wissen aufgeteilt ist. Ich denke, viele Forscher sprechen die gleiche Fragestellungen und Themen an, aber jeder hat seine eigene Terminologie. Und es ist wie ein Babelturm ein bisschen. Ja. Und Transdisziplinarität hat als Ziel, Menschen aus verschiedenen Disziplinen zusammenzubringen, dass die miteinander reden. Zum Beispiel, also in meiner Arbeit bringe ich viel Philosophie und Informatik zusammen. Ich denke, ich bin von, also ihr Verlag, Passagen Verlag, hat sehr viel von Derrida und Semiotik, Grammatologie veröffentlicht. Ich sehe aus dieser Semiotik Anwendungen in der Informatik, Anwendungen in den praktischen Wissenschaften. Ich wollte sagen, in der deutschen Geistesgeschichte kann man sagen, Goethe, eine Hauptfigur der deutschen Geistesgeschichte, er war transdisziplinär. Die Humboldt-Brüder, die waren beide transdisziplinär. Darüber schreibe ich auch in dem Buch. Das heißt, am Gegenteil zu Amerika und England ist die deutsche geisteswissenschaftliche Tradition sehr transdisziplinär, weil es war immer ein Ziel, Naturwissenschaft und historische Sozialwissenschaft zusammenzubringen.
Also es ist ja schön, als Amerikaner knüpfen Sie an deutschsprachige Wissenschaftstraditionen an und adaptieren sie für heute. Welche Rolle spielen, Sie haben es selber erwähnt, die Philosophen der postmodernen Dekonstruktion, die bei uns im Verlag erschienen sind, welche Rolle spielen Sie für Ihre Überlegungen? Sie verbinden das mit Science Fiction?
Ja, ich habe drei Bücher über Medientheorie und neue Medienkunst veröffentlicht und vor allem hat mir Jean Baudrillard, der französische Denker, geprägt und seine Thesen über die Simulation und das Verschwinden oder von den Differenzen zwischen wahr und falsch, dass die Referenzen wahr und falsch in unserer Medienwissenschaft, in unserer Mediengesellschaft verschwinden. Also die aktuelle Situation mit Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten ist ein empirischer Beweis von Baudrillards These. Ich denke, man sieht, dass Trump erfindet seine eigene Wahrheit. Er ignoriert total traditionelle Annahmen, was ist wahr und falsch, was sind Tatsachen. Und seine Anhänger, die 40% der Amerikaner, die ihn unterstützen, die glauben das alles und die sind jetzt überzeugt, dass die New York Times und CNN, Washington Post, die sind die Lügner. Und das ist interessant, die Strategie des liberalen Establishments gegen Trump, auf der Wahrheit zu insistieren und ihn immer wieder vorzuwerfen, dass er ein Lügner ist. Er ist ein Lügner, das ist nicht wahr, aber diese Strategie funktioniert nicht. Wir bräuchten eine mehr postmoderne oder hypermoderne Strategie gegen Trump. Was genau das sein kann, weiß es nicht, aber die alte funktioniert, weil Trump ist schon ein sehr reduktionistischer Leser von Baudrillard. Also Trump hat in seiner reduktionistischen Weise die Thesen der Simulation und Hyperrealität und Verschwinden von wahr und falsch.
Ich habe gestern irgendwo gelesen, dass an den 62 Amtstagen von Trump er 60 Tage gelogen hat. Nachweisbar. Also das ist eigentlich eine gute Illustration. Aber also in der Tat steht man ja diesem Umgang Fake News-Prinzip einigermaßen hilflos gegenüber, wenn man sagt, nein, so ist es nicht, dann sagen sie, es ist aber doch so und du bist die Lügenpresse oder was auch immer. Was kann man jetzt mit diesen Dingen, die hier in diesem Seminar entwickelt wurden, kann man da Orientierung finden oder Strategien entwickeln, mit denen man dieser Entwicklung begegnen kann?
Ja, also eine sehr philosophische Antwort wäre, praktisch. Dass also die französische postmoderne Dekonstruktion ist für mich die Infragestellung der Macht des Subjekts. Das Subjekt des Wissens und das Subjekt der Informatik. Und wenn wir also wie die Informatik sich weiterentwickelt und das Design auch, also das Design hat viel mit Objekten zu tun. Ja. Das Design hat, wir designen Umgebungen, wir machen Produktgestaltung, wir designen Räumlichkeiten und Umgebungen und hier ist die Perspektive des Objekts sehr wichtig, dass man nicht nur wie, und ich glaube, das ist auch in der Politik so, dass wir glauben, die Demokratie ist eine Widerspiegelung unserer subjektiven Wünsche nach Besserung der Gesellschaft, aber die Diskurse und Ideologien und die Medien, das ist etwas anderes als Subjekt beherrscht. So, das heißt, ich versuche mit den Studenten, dass die vergessen, also ihre eigene Perspektive als denkendes menschliches Subjekt zur Seite zu legen, zu vergessen und eher mit der Kunstinstallation anfangen oder mit dem Text, also ein Text schreibt sich selbst, eine experimentelle Räumlichkeit erzeugt sich, inszeniert sich.
Ja, also, ja. Ich hatte jetzt gehofft, dass wir da irgendwas gegen Fake News finden, aber
was kann man machen gegen Fake News?
Ja.
Vielleicht muss man spielerisch sein, muss man ironisch sein, man muss, weil Trump und Fake News, das ist eine Parodie, so wir sind jetzt in diese parodistische Phase der Moderne, dieses Hypermoderne, wo Dinge, die an denen wir sehr gehängt haben in der Demokratie, die sind jetzt in den Medien noch Referenzen, aber von einer Distanz und die werden mit mehr Ironie, Humor, Parodie, mit künstlerischen Strategien anders als Wahrheit und Fakten. Das heißt, und nicht nur Science, sondern Science Fiction.
Also ich will mich jetzt nicht verbeißen an diesem Trump-Phänomen, aber es scheint mir ein bisschen wenig zu sein, nur mit Ironie und Parodie auf Macht zu reagieren. Also das, wenn ich mir Trump vorstelle, mit seinem Weltbild, wie er sich das zurechtlegt, von 62 Tagen, 60 Tage gelogen. Und dann sitzt er zugleich an den Hebeln der Macht, und zwar also der militärischen Macht, der politischen Macht. Also ich stelle mir vor, dass wir andere Dinge brauchen, um da andere Strategien als Parodie und Ironie. Aber das würde mir jedenfalls wünschen. Aber da muss ja nicht ein Buch, muss ja nicht alle Fragen lösen. Und kommen wir vielleicht zurück zur transdisziplinären Gestaltung. Ich glaube, Sie haben eine Lesung vorbereitet.
Machen wir die Vorlesung.
Und die paar Minuten, die wir noch haben, die nutzen wir dafür.
Okay. Ja, ich lese vor aus einem Essay von mir. Es heißt Fiktion lehren als Schlüssel der Kreativität. Und ich fange an ein bisschen mit Donald Trump. Der Triumph Donald Trumps als US-Präsidentschaftskandidat der Republikaner im Jahr 2016 veranschaulicht die wachsende und allgegenwärtige Konfusion zwischen dem Realen und dem Virtuellen in der zeitgenössischen Situation der Hypermoderne. Bei diesem politischen Vorfall wurde das traditionell demokratische Feld öffentlicher Debatten über ernsthafte soziale, ökonomische und internationale Angelegenheiten auf massive Weise eingenommen von der wahnsinnigen Selbstdarstellung eines virtuellen Unterhaltungsexperten, der aus dem Spektakel gesättigten Reich einer medialen Celebrity-Kultur, aus dem Reich von Spielcasinos, Schönheitswettbewerben, der World Wrestling Federation und Reality-Shows hervorgegangen ist. Simulation und Hyperrealität sind nicht mehr länger, was sie in postmodernen Zeiten gemäß der Definition der Philosophen und Soziologen Jean Baudrillard waren. Die künstliche Inszenierung einer sogenannten Realität durch bestimmende Modelle und Codes, die ihr vorausgingen. Simulation bedeutet nunmehr eine Farce, eine immense Ironisierung, eine Maskerade, letztlich einen Zerspiegel von Werten und Idealen des liberal-demokratischen Modernismus. Die Konfusion des Realen und Virtuellen bildet die verallgemeinerte Voraussetzung der Konsumgesellschaft und einer Medienkultur von Bildern, die uns einige Jahrzehnte lang mit einem sozialen Rahmen für unser Leben versorgt haben. Virtuelle Erfahrungen wie jene, die von Hollywood und Disneyland ermöglicht werden, sind monumentale Beiträge Amerikas von ikonischem Raum für die Weltkultur. Disneyland existiert nur, um die Tatsache zu verdecken, dass es das reale Land, dass es das ganze reale Amerika, nämlich Disneyland ist. Disneyland wird als imaginär vorgestellt und ums Glauben zu machen, dass der Rest real ist, während tatsächlich ganz Los Angeles und die es umgebende Amerika nicht mehr länger real sind, sondern der Ordnung des Hyperrealen und der Simulation entspringen. Unsere sich beschleunigende Teilnahme an Online-Existenzen beinhaltet auch die Verwirrung einer jeglichen logischen Trennung zwischen dem Realen und dem Virtuellen. Die Annahme, dass wir immer noch wüssten, was Raum und Zeit bedeuteten, lässt sich ebenso wenig auf Recht erhalten. Wir befinden uns hier auf wackeligem Boden. Wir brauchen neue Ideen und neue Praktiken, neue Begriffe und neue Wörter, um über Raum und Zeit nachdenken und darin leben zu können. Was heißt hier, was heißt dort? Telepräsenz via digitale Technologien, Avatar-basiertes Gaming via virtuelle Technologien und quantenverschränkte Teleportation. In der experimentellen Physik sind nur drei Entwicklungen, welche die vermeintliche Vertraulichkeit und die selbstverständliche Bedeutung physische Distanzen soziologischer, sexueller und performativer Identitäten sowie eines intuitiven Embodiment unterminieren. Was bedeutet Gegenwart, Vergangenheit oder Zukunft? Der soziokulturellen Krise des Hypermodernismus entsprechen die Entdeckungen eines überraschenden Naturverhaltens, wie Sie von den emblematischen Wissenschaften des 20. Jahrhunderts gemacht wurden. Unsere Bildkultur basiert auf einer bestimmten naiven Vorstellung von Kunst. Es handelt sich dabei um eine bestimmte Idee von Mimesis oder Repräsentation, nämlich die Idee, dass das Reale einfach kopiert werden kann und diese Kopie genauso gut sei wie ihr Original. Im Zuge dieser unreflektierten Annahme vermischen wir unbewusst und unterscheidungslos Realität und Kopie. Die Verwechslung vom Realen und Virtuellen ist im Kern die Krise unserer gegenwärtigen Kultur. Eine radikale Praxis, Science Fiction zu schreiben, könnte auf einem ersten axiomatischen Prinzip beruhen, das der Konstruktion der Bildkultur entgegengesetzt ist, deren grundlegendes erstes Prinzip der Mimesis uns dazu veranlasste, in das Hyperreale und in die Simulation abzudriften. Wie können wir uns dagegen wehren mit einer fortschrittlerischen Vorstellung von Kunst? Wie sieht diese zukunftsweisende Auffassung von Kunst aus? Sie ist Fiktion. Fiktion ist das Bewusstsein der Kluft, mind the gap. Was wäre also eine zeitgenössische Definition von Fiktion im Zeitalter der Hyperrealität? Fiktion ist das Bewusstsein von Unterschied oder der Kluft zwischen der Realität und ihrer Repräsentation. Etwas wird als wissenschaftlich real betrachtet, wenn es etwas ist, worüber wir uns sicher sein können, wenn es ein Verhalten aufweist, das für uns greifbar, das in einer experimentellen Schriftfolge wiederholbar ist und über das wir ein Konsens besteht. Fiktion hingegen ist dasjenige, was wir für eine bloße Geschichte, just a story, halten. Dementsprechend lauten unsere Definition von Fiktion: Fiktion ist das, was nicht real ist.
Ich glaube, wir müssen okay. Sure. Ja, wir, unsere Zeit ist um. Wir dürfen nicht länger. Vielen Dank, Alan Shapiro. Vielen Dank Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das Buch ist im Passagen Verlag erschienen. Ich glaube, in der Halle 5G 400 oder so finden Sie es.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.